Antonis Xanodakis, Widerstand in Griechenland und Stein. Die Geschichte des Nikos Mavrakis. Kommentiert und herausgegeben von Robert Streibel. Ich lese in einigen Abschnitten das Buch von Nikos Mavrakis. Einführung zur griechischen Ausgabe. Die Aktivitäten der griechischen Widerstandsbewegung fanden in den Bergen und Tälern, Städten und Dörfern statt. Das bedeutete bewaffneten Kampf, aber auch Demonstrationen für die innig herbeigesehnte Freiheit Griechenlands und der gesamten Welt. Denn ist die Freiheit an einer Stelle gefährdet, ist sie überall in Gefahr. Früher oder später wird der Wert dieses Kampfes unseres Volkes für die Freiheit klarer erkennbar sein. Denn sie ist immer noch in Gefahr und das trotz der Kämpfe und Opfer im Zweiten Weltkrieg. Sie wird gefährdet durch reaktionär-konservative Kräfte jeder Art und bittet um Hilfe an so vielen Orten auf der Erde. Die Freiheit wird durch unsere eigene dunkle Seite bedroht. Ihre Lage hat sich beim Marsch durch die Jahrhunderte kaum verbessert. Unser aller geistige Freiheit ist gefährdet, denn wir sind in der heutigen Zeit zu ängstlich und kraftlos geworden, um uns der Unterdrückung erfolgreich zu widersetzen. Natürlich gibt es für die Zukunft nur eine Richtung, vorwärts. Aber jungen Menschen kann Wissen über unsere Vergangenheit dabei helfen, anders sehen zu lernen. Sie sollten von allen Facetten des Widerstands und des Bürgerkrieges erfahren. Nur so können sie selbstbewusster, weiser und kameradschaftlicher werden. Es ist an der Zeit, dass unsere Nation einmütig, ohne Zwist und Streitigkeiten mit allen Völkern dieser Erde voranschreitet, um den Nachkommenden einen friedlichen und vereinten Planeten zu vererben. Es ist an der Zeit, dass nicht mehr der homerische Zorn die Menis Grundlage der Geschichte unserer Erde und vor allem unseres Landes bleibt, sondern Frieden und Liebe sie ersetzt. Dieser letzte Aspekt durchdringt und bewegt die gesamte Erzählung von Nikos Mavrakis, einen klassischen Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie. Seine Geschichte gehört unbedingt in die Annalen des griechischen Widerstands. Als Offizier an der griechisch-albanischen Front vermittelt er uns wertvolle Informationen zum griechisch-italienischen Krieg. Als studentischer Mittelsmann zwischen der griechischen Nationalen Befreiheitsfront und den Studenten im besetzten Athen und als Angestellter an der Hauptniederlassung der Bank von Griechenland im Zentrum der Stadt erlebte er aktiv die politischen Ereignisse der Jahre 1942 und 1943. Insbesondere die Teilnahme an der Feier vom 28. Oktober 1943, 3 Jahre zuvor, hatte an diesem Tag der missglückte Überfall des faschistischen Italiens auf Griechenland begonnen und die Anwesenheit bei der darauffolgenden Razzia in der Bank von Griechenland sind sehr interessante Zeitzeugenberichte sowohl für den Historiker als auch für den einfachen Leser. Die Informationen, die wir von Nikos Mavrakis bekommen, werden uns tief berühren. Er spricht über das Gefängnis der Gestapo in der Merlinstraße im Zentrum Athens, das Konzentrationslager Kaidari vor den Toren der Stadt, die Person des aufrechten Widerständlers Napoleon Sokutsidis, über die eigene dramatische Deportation und den Aufenthalt im Gefängnis Stein in Österreich, die Exekutionen dort, seine unverhoffte Errettung, aber auch über die erlittenen Drangsalierungen seitens der griechischen Nachkriegsregierungen. Trotz seiner ganzen schrecklichen Erlebnisse besitzt er den Mut, von Brüderlichkeit und Liebe zu sprechen, mit Nachsicht, Offenheit und Anteilnahme. Es ist das Ringen und die gottbeseelte Weltanschauung eines Menschen, der gelernt hat, sogar beim Anblick einer Maschinengewehrmündung des Erschießungskommandos zu philosophieren. Nikos Mavrakis ist ein Mensch, der, um das Johannesevangelium zu bemühen, vom Tode zum Leben durchdrungen ist. Er ist sicher nicht der Einzige. Geschichte sollte horizontal geschrieben werden als Historie der Menschen allgemein, aber auch als solche der Personen eines jeden Einzelnen, also vertikal und in Schicksalsgemeinschaften, weil Geschichte dadurch nicht abgeflacht, farblos oder geschichtslos daherkommt. Durch seine Biografie wird man auch den Geist und die Seele des Menschen, Nikos Mavrakis, kennenlernen. Seine Erzählung habe ich in Gouf in Heraklion am 17. August bis 12. Oktober 1984 nach und nach auf Tonband aufgenommen. Das haben den Verleger Stelios Kalliokardidis und ich keineswegs nur getan, um den Nachlass des griechischen Widerstands zu retten, sondern auch, um durch die intellektuelle und städtische Sprache von Nikos Mavrakis, die nur wenige Attribute der kretischen Mundart beinhaltet, wahre Vielfalt in unserer heutigen Spracharmut zu erleben und auch um eine Menge über militärische Ereignisse auf Kreta, über die historische Altstadt von Heraklion, über die griechische Hauptstadt Athen, über die deutschen Gefängnisse und Lager zu erfahren. Es ist kurzem dieses Destillat der Weisheit eines ganzen Lebens, durch das wir hoffen können, junge Menschen in ihren Bemühungen zum Aufbau einer menschlichen Welt zu unterstützen. Antonis, Xanodakis, Heraklion, August 1984 bis 9. Dezember 1986. Das Leben in Heraklion. Am 20. Februar 1915 kam ich als neuntes Kind in Heraklion auf die Welt. 1918 wurde dann noch ein zehntes Kind geboren. Unsere Familie war arm. Wir besaßen nur wenig Land und konnten nicht davon leben. Mein Vater arbeitete als Maurer, damit wir über die Runden kamen. Später erfuhr ich, dass er regelmäßig Aufträge hatte, aber seine Einkünfte nie für eine so große Familie reichten. Wir zogen von Gouvs nach Heraklion, weil es für meinen Vater dort mehr Aufträge gab. Damals lebten wir also in Heraklion in Analipsi, genauer gesagt im heutigen Analipsi. Früher hieß es Agdabia, also Festung, venezianische Festung. Dort wuchs ich auf, damals 1915. Während des Ersten Weltkrieges gab es eine große Grippewelle und es wurden die Menschen buchstäblich dahingerafft. Aus dieser Zeit wurde über mich berichtet, dass ich sehr widerstandsfähig war, kaum abnahm und überhaupt ein sehr gesundes, kräftiges Kind war. In unserer Familie wurde nachher erzählt, dass mein Großvater Dimitrios Mavrakis oder auch Kapitän Skontis, der im Bürgerkrieg gegen die Türken kämpfte, in der Zeit des berühmten Daskalogianis hier in Pediada aktiv war. Genauer gesagt war sein Stützpunkt hier in der Nähe, wo jetzt die amerikanischen Radare sind, in Gouvs. Also, damals waren Engländer hier im Bezirk Heraklion. Die machten wohl hier ihre Rundgänge und kamen auch an unserem Haus vorbei. Ich spielte dort wohl gerade im Matsch vor unserem Haus. Damals gab es weder Wege noch asphaltierte Straßen. Es war also sehr schlammig. fast schon sumpfig, wo ich da spielte. Es machte ihnen Eindruck, dass es dort an diesem schlammigen Ort so ein Kind gab, und sie äußerten gleich am ersten Abend, dass sie mich gern gegen Geld mitnehmen wollten. Mein Großvater, der mich gerade auf dem Arm hatte und mit mir spielte, fragte den Dolmetscher, was sie sagten. Er sagte, wenn ihr das Kind verkaufen wollt, dann gibt er euch so viel Geld, dass eure ganze Familie davon leben kann. Da sagte mein Großvater, aber wir sind 10 Personen. Wir geben euch so viel Geld, dass ihr zu 10 davon leben könnt. Gebt uns nur dieses Kind. Meine Mutter, die das hörte, näherte sich und fragte, was sagen die da? Sie wollen Nikus mitnehmen und uns so viel Geld für ihn geben, dass die anderen von dem Geld überleben können. Sonst müssen sie sterben. Meine Mutter, dein Sohn, also mein Vater, wird dich töten, wenn er hört, was du gesagt hast. Sag du es ihm heute Abend und von ihm wirst du die Antwort bekommen. Er hat 10 Söhne gezeugt und du willst ihm einen davon nehmen? Abends also, diese Geschichte wurde später dauernd bei uns erzählt, kam mein Vater nach Hause und Kapitän Skontis, mein Großvater, wagte es, mit dieser Sache anzukommen. Mein Vater, der gerade aufgegessen hatte, fragte ihn, bist du fertig? Ja. Komm mir nie wieder mit dieser Geschichte. Siehst du die Burg da? Im Hintergrund war die Burg zu sehen. Da schmeiße ich dich eher hinunter, als ich das Kind hergebe. Mein Großvater entgegnete nichts und kam nie wieder darauf zu sprechen. Das alles habe ich erst erfahren, als ich erwachsen war. Es herrschte eine gewisse geistige Atmosphäre bei uns zu Hause, kann man sagen. Besonders zu der Zeit, als ich mein Ich entwickelte, wurde meine Charakterbildung sehr dadurch beeinflusst. Mein Großvater kämpfte gegen die Türkenherrschaft. Er hatte den Beinamen Türkenfresser. Man sagt, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, dass er oft nachts heimlich seine Leute traf hier in Gufs und manchmal trug er runde Dinge, die so aussahen wie Melonen in einem Eimer bei sich. Es waren aber Türkenköpfe und er leerte den Eimer vor seinen Leuten aus und sagte, begrabt sie, damit sie nicht erfahren, wer die Toten sind. Natürlich weiß ich nicht, ob das übertrieben war oder nicht. Auf jeden Fall zeigte das, wie unerbittlich er war. Das alles beeinflusste mich. Dann, als ich immer größer wurde und zur Schule ging, sagten zu Hause alle über mich, dass sie etwas Besonderes in mir sehen. Ich hörte das und glaubte es mal und mal nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich in dieses Bild von mir hineinwachsen. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Das trieb mich an, mehr zu lernen. Und ich wollte etwas Besseres werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, auf jeden Fall noch jung, so um die 12 Jahre. Da sagten meine Mutter und mein Vater oft, wenn es um Familienprobleme ging und ich nicht da war, lasst uns das später mit Nikus besprechen. Mal sehen, was er dazu sagt. Abgesehen davon, dass es mich sehr ehrte, weil sie meine Meinung für wichtig erachteten, trieb es mich noch mehr an zu arbeiten, damit ich in ihren Erwartungen entsprach. Sie erwarteten von einem jungen Menschen eine Meinung, die einen entscheidenden Einfluss auf das Familienleben haben konnte. Auf diese Weise erzeugten sie ein großes Verantwortungsgefühl in mir. Ich glaube, dass mich das ganz schön beflügelte. Das hatte Vor- und Nachteile für mich. Ich war wie ein kleiner Erwachsener. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich richtig spielte, so wie kleine Kinder spielen. Mit den Kindern in meinem Alter kam ich nicht zurecht. Das bedeutete, dass ich mich nicht an Gleichaltrige anpassen konnte. Also strebte ich nach mehr und tatsächlich war ich immer mit Menschen zusammen, die 4, 5 Jahre älter waren als ich. Was bedeutet das? Dass ich keine Kindheit hatte? Dass ich nicht spielte in einer Zeit, in der ich hätte spielen sollen? Diese Sorge prägte sich mir tief ein nach, denn ich dachte oft, als ich erwachsen war, darüber nach und kam zu dem Schluss, dass ich damals hätte spielen sollen. Ein anderes wichtiges Ereignis, das sich mir negativ einprägte, war, dass die Frau, die mich in Heraklion getauft hatte, die reichste Frau von Heraklion war. Wir können sie hier nennen. Sie ist schon gestorben. Es war die Frau vom Notar Koluras. Und warum taufte sie mich? Weil 1915/16, als ich getauft werden sollte, mein Vater ein Haus für sie baute. Und sie drängte ihn, er solle schnell fertig werden, weil sie heiraten wollte. Er erzählte einige häusliche Probleme auf, die ihn daran hinderten, unter anderem auch, dass er keinen Paten für mich hatte. Da sagte sie, ich kann das Kind doch taufen. Und sie taufte mich, 1916. Was geschah aber? Als ich größer wurde und die anderen Kinder auf der Straße traf, hatten sie ständig etwas in ihren Händen und sagten, das habe ich von meiner Patentante bekommen. Ich hingegen habe nichts, das kleinste bisschen von ihr bekommen, nicht einmal eine Rassel. Das hat sich mir eingeprägt und aus diesem Gefühl des Mangels ist vielleicht sogar Hass geworden. Warum? Weil jedes Mal, wenn ich meine Mutter fragte, warum habe ich nicht auch eine Patentante, die mir etwas schenkt, dann sagte meine Mutter, sie ist sogar die reichste Frau, die Frau vom Notar Koluras. Aber wir zählen nicht für sie. Nachher, als ich in die höheren Klassen der Volksschule ging, musste ich auf dem Bau mithelfen, weil wir nicht genug Geld hatten. Ich musste Zement schleppen, wenn ich nicht zur Schule ging. Mein Vater wollte nicht, dass ich weiter zur Schule ging. Er hatte meine älteren Brüder dazu gebracht, nach der 3. oder 4. Klasse abzugeben und ihm auf dem Bau zu helfen. Weil das Geld, was er alleine verdiente, nicht ausreichte, um die ganze Familie zu ernähren. Er hatte recht, also half ich ihm auch. Ich konnte nicht anders. Ich sah die Notwendigkeit ein. Als ich in den höheren Klassen war, konnte ich nicht mehr stundenlang lernen. Zu der Zeit saß oft die ganze Familie zusammen, unterhielt sich, das Haus war klein und ich konnte mich nicht konzentrieren. Mein Bruder war damals schon Angestellter bei der Bank und hatte sich einen kleinen finanziellen Spielraum erarbeitet. Er stellte mir eine Petroleumlampe in ein kleines Zimmer, wo ich dann lernen konnte. Mein Vater, der viel Geld verdienen musste, um die ganze Familie zu ernähren, war damit nicht einverstanden und wollte mich auch auf den Bau holen. Ich ging also mittags auf den Bau, um zu helfen. Wir hatten um 12 Schule aus, die nachmittags wieder um 2:30 begann. Ich aß erst etwas, dann half dann meinem Vater für 2 Stunden. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich, als ich schon in der letzten Klasse der Volksschule war, ich hatte die Volksschule in Bodosakio abgeschlossen, das weiter unten zum Meer hin lag, meinem Vater beim Bau der Klinik von Fotaki half, dort hinter dem Pananio-Krankenhaus. Wir mussten bis zum 3. Stock hoch. Damals gab es weder Vorrichtungen, die den Beton hochzogen, noch sonstige Hilfsmittel. Wir schleppten den Beton zu Fuß auf Brettern hoch. Meinem Vater wurde bei der Arbeit dann auch bewusst, dass ich sehr groß und kräftig war für meine 12-13 Jahre. Zum Beispiel belud ich den Esel mit 40-50 Kilo. Das schleppte ich. Da ich also kräftig war, war das hilfreich für meinen Vater auf dem Bau. Ich war widerstandsfähig. Aber eines Tages sagte ich zu meinem großen Bruder, wenn du irgend kannst, red bitte mal mit dem Vater. Der Lehrer in der Schule gibt mir zusätzliche Aufgaben. Ich muss den anderen Kindern helfen, die Fahne bei den Vorführungen tragen und solche Dinge. Ich habe keine Zeit. Wir müssen für die Paraden und die Vorführungen proben. Ich kann nicht mehr auch noch auf den Bau gehen. Also, ich kann es Vater nicht sagen. Sag du es ihm bitte.